ARD. Es ist der 18. August 2004. Im Morgengrauen rollen Zivilfahrzeuge und Mannschaftswagen der Polizei auf dem Parkplatz der Raststätte Lienumerbruch, 55 Kilometer nördlich von Berlin. Noch wissen die Polizisten in den Fahrzeugen nicht, worum es geht. Alles streng geheim. Doch dann kommt der Auftrag. Zielort ist Neuruppin. Zielperson sind die Mitglieder einer kriminellen Vereinigung. Es geht um Drogen, Glücksspiel, Prostitution und Korruption. Es geht um den Paten von Neuruppin.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.
Mit Elvira Sievert.
Meine Redaktionskollegin aus unserem Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei im Rundfunk Berlin-Brandenburg und mit Uwe Madel.
Dem Mann, der viele Kriminalfälle hier bei uns im Podcast von Anfang an begleitet hat, als Autor und Moderator der Sendung Täter, Opfer, Polizei. Was tun wir hier? Wir erzählen wahre Geschichten von Kriminalfällen aus der Region, also aus Berlin und Brandenburg. Und die können Sie alle ganz in Ruhe nachhören in der ARD-Audiothek.
Die Geschichte, um die es heute geht, sorgte 2004, also vor 20 Jahren deutschlandweit, für Schlagzeilen. Die Rede ist von der XY-Bande, von jungen Männern zwischen 20 und 30 Jahren, die sich wie die Mafia-Clans in Italien als Familie sahen und organisiert mit Straftaten Millionen verdienten.
XY-Bande übrigens, weil die Mitglieder dieser Bande auf den Nummernschildern ihrer Luxuskarossen die Buchstabenkombi XY hatten.
Genau, ein sichtbares Symbol der Macht, denn offenbar glaubten sie über Jahre hinweg, niemand kann ihnen etwas anhaben. Das klingt jetzt nach Berlin, nach Großstadt oder eben nach Sizilien, aber diese Bande agierte in einer ganz normalen ostdeutschen Kleinstadt in Brandenburg, in Neuruppin.
Und dazu kommt noch, anscheinend war die halbe Stadt in diese Machenschaften mit verstrickt. Deshalb schrieben Journalisten, wenn sie dann über Neuruppin berichtet haben, nur noch vom Sizilien des Ostens oder von Korruppin.
Wir sprechen gleich mit Menschen, die das alles aus nächster Nähe erlebt haben, mit Strafverfolgern, Politikern, Journalisten. Und wir sprechen auch mit dem Mann, der damals der Chef der Bande war, mit dem sogenannten Paten von Neuruppin. Danke, dass Sie uns heute zuhören.
An diesen 18. August 2004 erinnern sich viele Neuruppiner bis heute. Nicht etwa, weil an diesem Mittwoch bei den Olympischen Spielen in Athen die Leichtathletikwettbewerbe begannen und die Kugelstoßerin Nadine Kleinert eine Silbermedaille gewann, sondern
weil es in Neuruppin plötzlich von Polizisten wimmelt und das schon früh am Morgen. Hunderte Beamte riegeln die Innenstadt ab. Sie klingeln an Wohnungstüren von Verdächtigen. Sie durchsuchen Spielcasinos und Bordelle und sogar das Rathaus. Und sie vollstrecken Haftbefehle.
Die Journalistin Katrin Gottwald arbeitete 2004 für die Märkische Allgemeine Zeitung in Neuruppin und erlebte diesen Einsatz hautnah.
Das schlug ein wie eine Bombe. Morgens um 6 waren die Razzien und über 100 Wohnungen wurden durchsucht. Man sah überall Polizeiwagen. Jeder, der den Kopf zum Fenster raussteckte, konnte sehen, hier passiert gerade etwas ganz Besonderes.
Ja, nicht nur die Neuruppiner waren von dieser Aktion überrascht, auch die Täter sind völlig ahnungslos. 5 Jahre lang hatten die Staatsanwaltschaft und das LKA Brandenburg ermittelt und das hauptsächlich verdeckt. Denn alles, was sonst zu einer üblichen Ermittlungsarbeit gehört, also etwa Abfragen beim Einwohnermeldeamt, beim Gewerbeamt, der Zulassungsstelle, offene Zeugenvernehmungen, all das war in diesem Fall überhaupt nicht möglich.
Das lag schlicht und einfach daran, dass die Ermittler nicht wussten, wie weit reichen die Verbindungen der Tatverdächtigen in die Verwaltung hinein, in die Politik, in die Polizei hinein.
Auch der Mann, den später alle nur den Paten von Neuruppin nennen und der bestens in der Stadt vernetzt ist, der ahnt nichts von der groß angelegten Polizeiaktion. Olaf Kamrat gilt als der Kopf des riesigen kriminellen Netzwerkes in seiner Heimatstadt. Und an diesem 18. August 2004, da klingelt es morgens um 6 bei ihm an der Tür und noch sehr schlaftrunken öffnet er.
Standen ein paar Personen vor der Tür, Kamera, Staatsanwaltschaft, Polizei, klingelten aber ganz freundlich, waren auch ganz freundlich, sag ich mal so. Und ja, Hausdurchsuchung, ja, und dann ging das ganze volle Programm los. Ne? Naja, im Endeffekt war der Vorwurf Bildung einer kriminellen Vereinigung, Drogenhandel, Prostitution, ja, noch ein paar weitere Sachen so.
7 Stunden lang stellen die Beamten seine Wohnung auf den Kopf, auf der Suche nach belastenden Beweisen. Und einer der Polizisten, der rät Olaf Kamrat, am besten gleich eine Aussage zu machen. Denn wer zuerst redet, der hat später bessere Karten, so sagt er.
Tja, aber Olaf Kamrat will nicht reden. Er denkt, wenn man bei ihm keine Drogen findet, dann würde er glimpflich davonkommen. Ein Trugschluss, denn am frühen Nachmittag verliest ein Haftrichter vor dem Amtsgericht in Neuruppin den Haftbefehl gegen Olaf Kamrat.
Nein, erstmal der totale Schock, weil du denkst ja erstmal Familie, Freund, Conny, Sohn. Ne? Das sind ja die größten Faktoren. Du denkst ja erstmal nur an Frau und Kind. Ne? Ja, das ist das, was dir alles im Kopf rumströmt, ne? Also alles. Und dann ist dir gleich bewusst, das dauert länger. Ne? Also das ist jetzt hier keine Sache hier von, ne? Von ein paar Tagen. Ne?
Eigentlich wollte er am Abend des 18. August seinen 36. Geburtstag feiern mit Freunden. Das Buffet war schon bestellt, doch das große Korkenknallen fällt an diesem Mittwoch aus. Stattdessen fallen Gefängnistüren ins Schloss, stattdessen sitzen eher 6 weitere Verdächtige in Untersuchungshaft.
Der Großeinsatz der Brandenburger Polizei im beschaulichen Städtchen am Ruppiner See, der sorgt deutschlandweit für Schlagzeilen und Olaf Kamrat wird von Journalisten dann als Mafia-Boss dargestellt, eben als Pate von Neuruppin.
Ja, und Neuruppin, die Fontane-Stadt am Ruppiner See, die ist plötzlich das Sizilien des Ostens. Katrin Gottwald, selbst Journalistin, findet, dass die Bezeichnung damals durchaus zutraf.
Dass der Leiter des städtischen Grundstücksamtes mit der Bande unter einer Decke steckte, dass ein Neuruppiner Streifenpolizist mit der Bande unter einer Decke steckte, dass er abhängig war und sogar Razzien verraten hatte, das waren schon sehr, sehr ungewöhnliche, ich würde fast sagen einmalige Zustände. Und von daher muss man leider sagen, dass diese Titulierungen damals ihre Berechtigung hatten.
Der Streifenpolizist, von dem Katrin Gottwald gerade sprach, heißt Toni. Einige aus Neuruppin, aus der Bande, kennen ihn bereits seit ihrer Kindheit. Und diese Razzien verrät er für ein paar Gramm Kokain. Und er recherchiert für die Bande auch im Polizeicomputer. Und von Rocco, dem Leiter des Grundbuchamtes, bekommt die Bande Tipps, wo und wann etwas in der Stadt gebaut werden soll und welche Immobilien gerade zum Verkauf stehen. Als Dankeschön gibt es ein teures Handy und Bargeld.
Ja, und dann ist ja da noch Frau Fischer vom Ordnungsamt. Für ein Darlehen von 3.000 Euro drückt sie bei der Prüfung der Spielotheken der XY-Bande einfach mal die Augen zu. Sind nur ein paar Beispiele dafür, die beweisen, dass irgendwie viele in der Stadt mit drin stecken. Oberstaatsanwalt Frank Winter erinnert sich, dass damals viele Neuruppiner dann trotzdem der Meinung waren, nur weil man sich gegenseitig unterstützt, ist man doch nicht gleich kriminell.
Dieser Slogan, eine Hand wäscht die andere, traf natürlich auf Neuruppin zu, wie auf viele andere Kleinstädte auch. Man kannte sich, man half sich, man war befreundet, man hatte wirtschaftliche Verbindungen. Man hatte politische oder sonstige familiäre Verbindungen selbstverständlich auch. Und daraus ergab sich natürlich vieles, auch gegenseitige Gefälligkeiten. In diesem konkreten Fall ging es aber deutlich weiter, nämlich indem Korruption ins Spiel kam. Man hat sich ganz gezielt überlegt, wer kann uns nützlich sein, wer kann uns schützen bei unseren kriminellen Aktivitäten. Und hat die entsprechenden Personen aus dem Bereich der Polizei, aus dem Bereich insbesondere auch der Stadtverwaltung, dann auch ganz gezielt korrumpiert.
Doch wie konnte es so weit kommen? Um das alles zu verstehen, muss man in die Zeit kurz nach dem Mauerfall und in die Nachwendezeit zurückgehen. Da hat das kriminelle Netzwerk von Neuruppin seine Wurzeln.
Ja, das alles begann mit einem Imbisswagen auf dem Marktplatz mit Wiener Würstchen, Pommes und Büchsenbier.
Anfang der 1990er Jahre werden Olaf Kamrat, der spätere Pate von Neuruppin, und seine Freunde noch als schlaue Jungunternehmer gefeiert. Immer nett, immer höflich. Es waren einfach Machertypen.
Ja, und noch dazu in der Stadt, in der Region fest verwurzelt. Für die Neuruppiner sind das ihre Jungs. Die Familien leben teilweise seit Generationen in der Stadt. Auch die von Olaf Kamrat.
Unsere Eltern waren ja auch Geschäftsleute in Neuruppin gewesen. Ne? Vater hatte Kneipe, Jungs Vater Juweliergeschäft oder so. Und und alle anderen kannten sie oft schon von der Schule. Und wir waren schon früher zusammen in Klicken in DDR-Zeiten. Und haben da schon, allen möglichen Schabernack getrieben. Ne? Und das hat zusammengeschweißt. Ne?
In der DDR, das ist den Teenagern in den 1980er Jahren klar, würden sie sich ihre Träume nicht einfach erfüllen können. Damals ist Neuruppin Garnisonstadt. 30.000 Soldaten aus der Sowjetunion kommen auf 30.000 Neuruppiner. Die Wochenenden gehören bei den Jungs dem Fußball, den Mopeds, den Mädchen. Und auf der Straße grölen sie Udo Lindenberg-Songs. Und vor der sowjetischen Kaserne skandieren sie Ra, Ra, Rasputin, Russen raus aus Neuruppin.
Das hat in der DDR natürlich Folgen. Die Jugendlichen werden festgenommen und landen für ein paar Nächte in der U-Haft. Noch bevor die DDR dann endgültig im Chaos versinkt und untergeht, flieht Olaf Kamrat mit einem Freund über die Prager Botschaft in den Westen. Doch als die Mauer fällt, ist für ihn klar, sobald es geht, will er wieder nach Hause zurück. Er will wieder nach Neuruppin.
Und dann hat man sich im Prinzip dann drüben den Gedanken gemacht, was könnte man hier machen, was Geld bringt? Ne? So, da hast du dann drüben rumgefragt und die Macht getan. Ne? Drüben dann erst als Dachdecker gearbeitet und dann schon bei Arbeitskollegen immer schön gefragt, okay, was kann man hier machen? Und ein Arbeitskollege hat dann damals dann gleich gesagt, drei Sachen bringen Geld. Entweder du machst mit Essen, mit Imbiss, machst Automaten oder machst mit Immobilien. Ne? Und ja, hat gesagt, gut, okay, Automaten. Hat gefragt, was kostet so was? Ah, 6.000 D-Mark, oh, war zu teuer. Wusste ich nicht, keine Ahnung, hatte kein Geld. Immobilien waren weit weg, ist klar, war noch teuer. Und, aber Imbisswagen war okay, mein Vater hatte Kneipe, hat gesagt, Imbisswagen, okay, könnte man ja vielleicht, ja, was machen.
Tja, und am 1. Juli 1990 ist Olaf Kamrat tatsächlich wieder zurück in Neuruppin. Er nimmt einen Kredit auf bei der Sparkasse, kauft sich einen komplett eingerichteten Imbisswagen und zwei Wochen später steht der Wagen schon auf dem Marktplatz der Stadt zusammen mit seinem Kumpel Joschi. Verkauft Kamrat dann Wiener Würstchen, Pommes, Bratwurst, Zigaretten, Büchsenbier von 8 Uhr morgens bis 0 Uhr nachts.
Ja, und der Imbiss läuft gut, sie verdienen viel Geld, die Leute rennen ihnen quasi die Bude ein und die Lokalpresse, die feiert sie. Ein Freund sagt später über Olaf Kamrat, dass er einer mit dem absoluten Unternehmerinstinkt, ein perfekter Verkäufer und wenn nötig, findet er auch die richtigen Schlupflöcher im System.
Das Geld aus diesem Imbiss investieren Olaf Kamrat und seine Freunde damals dann in Spielautomaten. Sie sind da 21 und träumen davon, so richtig reich zu werden wie die Jungs aus dem Westen.
Ja, und noch ist das alles legal. Die Spielautomaten stellen sie dann in einigen Gaststätten ganz offiziell auf.
Da haben wir noch eine Weile gemacht und haben gesagt, okay, jetzt machen wir ein Fitnessstudio auf. Weil Fitnessstudio gab es noch nicht in Neuruppin. Da haben wir das erste Fitnessstudio aufgemacht. Aber da waren wir irgendwie noch nicht so richtig so 100%ig mit zufrieden gewesen. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir eine Diskothek auf. Und die lief auch bombastisch. Aber so irgendwie hat man den Lunte gerochen. Ne? Man wollte dann immer mehr Geld, immer mehr Geld. Und dann, ja, dann kam man natürlich dann auf die Geschichte mit dem Kokain und was sehr lukrativ war. Und dann sind wir eben da eingestiegen. Ne?
Und dieser Einstieg in den Drogenmarkt passiert im Frühjahr 98. Los geht's zunächst mit Ecstasy-Pillen. Für die zahlen sie im Einkauf 20 Pfennig pro Stück und verkaufen sie dann auf der Straße für ein paar Mark. Davon tausende Stück im Monat, ein lukratives Geschäft.
Aber das ist ja gar nichts im Vergleich zum Kokainhandel. Das Kokain kaufen die Mitglieder der Bande in Amsterdam, hochreinen Stoff. Und sie werden mit der Zeit Spezialisten, und zwar im Schmuggeln der Droge über die deutsch-niederländische Grenze und auch im Strecken des Kokains.
Ja, und gestreckt wird die Droge mit Edelweiß. Klingt so ein bisschen wie ja, Naturkosmetik,
ja, friedlich.
Ist aber in Wirklichkeit ein Abführmittel, preiswert und in jeder Apotheke zu haben. Darauf muss man erstmal kommen, finde ich. Gemischt wird das Ganze im Verhältnis von 1:1. Das heißt, aus 500 Gramm Edelweiß und 500 Gramm Kokain wird dann ein Kilo gestrecktes Kokain.
Von nun an fahren sie mehrmals im Monat nach Amsterdam. Das Geschäft floriert, die Gewinne sind gigantisch. Dass es der Clique um Olaf Kamrat finanziell bestens geht, es bleibt natürlich auch den Neuruppinern nicht mehr verborgen dann.
Denn die Gewinne werden investiert, das Geld wird also gewaschen. Plötzlich gehören Kamrat und seinen Leuten ganze Häuserzeilen in Neuruppin. Sie treten auch als Sponsoren auf. Olaf Kamrat zum Beispiel wird Präsident des Fußballvereins SV Union Neuruppin. Und damit nicht genug, er will in die Politik. Dazu gleich mehr.
Erstmal zum Treffpunkt der Gruppe. Das ist nämlich das Blue Banana. Das ist eine Kneipe in der Schäferstraße in der Ortsmitte der Stadt. Die Neuruppiner werfen beim Vorbeigehen da verstohlene Blicke durchs Fenster. Denn das Blue Banana gilt als zwielichtiges Etablissement.
Ja, und dann will die Clique auch nach außen zeigen, dass man zusammengehört, dass man eine Truppe ist. Und so entsteht die Idee, sich neue Autokennzeichen anzufertigen mit der Buchstabenkombination XY in der Mitte. Und von wem stammt die Idee? Klar, von Olaf Kamrat.
Ja, aber jetzt muss man an der Stelle schon mal sagen, der Pate wollte ja eigentlich die Kombination OK.
Stimmt.
Also die Anfangsbuchstaben seines Namens, Olaf Kamrat. Aber das klappt dann irgendwie nicht und so entscheidet man sich dann fürs XY und alle lassen tatsächlich die Nummernschilder ihrer neuen Autos mit dieser Buchstabenkombination dann versehen.
Und genau in dieser Zeit, also um die Jahrtausendwende 99, 2000, da fühlt sich die Gruppe offenbar unantastbar. Man macht gemeinsam Urlaub auf Ibiza, man feiert Weihnachten gemeinsam im Hotel Adlon in Berlin und lässt sich als Zeichen der Freundschaft Siegelringe anfertigen, quasi als Bekenntnis der Treue, der Ehrlichkeit und des Zusammenhalts. Olaf Kamrat und seine Clique sehen sich aber nicht als Gangster, nein, sie empfinden sich als erfolgreiche Geschäftsleute, die alles im Griff haben.
Die Journalistin Katrin Gottwald, deren Redaktion damals gleich schräg gegenüber von diesem Blue Banana lag, hat den Aufstieg und das Verhalten dieser Gruppe um Olaf Kamrat natürlich beobachtet, genauso wie viele Neuruppiner.
Neuruppin hat über die XY-Bande gesprochen. Es war ja sichtbar, die haben das nicht versteckt. Sie fuhren halt alle teure BMWs mit XY-Kennzeichen. Sie gaben sich alle ein Stück weit großspurig in der Öffentlichkeit und haben auch tatsächlich darauf geachtet, dass man sie als Gruppe erkennt. Und von daher, Neuruppin hat wirklich viel über die getuschelt. Es gab also auch Gerüchte, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Aber man hat eben tatsächlich nicht geahnt, wie viel professionelle Kriminalität da wirklich dahinter steckt. Das war nicht zu sehen.
Diese Gerüchte erreichen auch Jens-Peter Golde. Er kandidiert damals für den Posten des Bürgermeisters und vertritt die Freie Wählergruppe Pro Ruppin. Golde ist Neuruppiner in der vierten Generation und wie Kamrat groß geworden am Ruppiner See. Er hat Klatsch und Tratsch nie gemocht und die Gerüchte über die XY-Bande und vor allem über deren Chef Olaf Kamrat, die waren für ihn lange nichts als üble Nachrede, weil eben nichts bewiesen war.
Es wird immer gesagt, wie konnte das denn sein, dass der so einen Erfolg hatte, obwohl er kriminell war? Ich glaube, das ist genau die Taktik gewesen dabei. Dadurch, dass er eben als Unternehmer, als Sponsor, als Sportfreund bei den Leuten gut ankam, dass er mit dem Innenminister Schönbohm auf dem Foto war, mit anderen CDU-Spitzen, dass er in der Kommunalpolitik tätig war, wurde von vielen eben der Argwohn verdrängt nach dem Motto, na, wenn so ja ein Innenminister sich mit dem fotografieren lässt, dann kann das, was die Leute hier so erzählen, noch gar nicht so schlimm sein. Das wird schon alles noch einigermaßen ordentlich sein.
Tja, ordentlich war es dann aber nicht.
Nee, war es auf gar keinen Fall, denn der Wohlstand von Kamrat und seinen Freunden war gewissermaßen auf Schnee gebaut, also auf Kokain. Und irgendwann fiel auch der Staatsanwaltschaft auf, dass Neuruppin zur Drogendrehscheibe geworden war. Denn die Mengen, die hier mittlerweile umgesetzt wurden, die waren ein bisschen zu groß für die Partyszene einer Kleinstadt. Dazu noch einmal Oberstaatsanwalt Frank Winter.
Wir haben dann festgestellt, dass Kokain wurde über die Grenze nach Neuruppin gebracht, wurde hier oder in unmittelbarer Nähe gestreckt, also quasi mengenmäßig verdoppelt. Und die großen Mengen des Kokains, also jeweils Einzelmengen, ein Kilo, anderthalb Kilo, die sind dann tatsächlich alle an Dealer in Berlin, Potsdam und so weiter gegangen.
Wer von der XY-Bande da konkret beteiligt war, das ließ sich damals noch nicht beweisen. Auch über die Abnehmer wusste man zunächst wenig. Die Staatsanwaltschaft vermutete, dass das Kokain an Diskothekenbesitzer ging, an Leute aus dem Rockermilieu, aber sogar auch an Edelrestaurantbesitzer und Fitnessstudiobetreiber.
Lass uns mal darüber sprechen, wer damals alles zum Netzwerk der XY-Bande in Neuruppin gehört. Insgesamt etwa 50 Personen. Den harten Kern der Bande oder der Familie, das ist ja die Eigenwahrnehmung der Bande, bilden Olaf Kamrat, von allen Olli genannt, und dann Yoshi, der Sohn des Juweliers, und Kalle und Frankie. Und eine Ebene tiefer stehen die Mitglieder, die für die Spielotheken und das Bordell zuständig sind. Und noch weiter unten in der Hierarchie rangieren die Helfer. Sie schüchtern eventuelle Zeugen ein und verstecken das Rauschgift.
Kurioserweise findet das alles unter den Augen vieler Kneipenbesucher statt, nämlich auf dem Klo des Blue Banana im Spülkasten.
Ja, unglaublich. Das haben viele mitbekommen. Das System läuft dennoch gut wie eine geölte Maschine. Bei den Bandenmitgliedern wächst die Überzeugung, uns kann keiner.
Ja, aber doch sind das manchmal die Zufälle, die scheinbaren Banalitäten, die so ein System dann zusammenbrechen lassen. Und im Fall der XY-Bande ist es der Steinwurf in ein Fenster. Wir haben ja schon darüber gesprochen bei unserem Podcast. Zum Imperium der XY-Bande gehörte auch ein Bordell. Dieses Haus stand in der Bechliner Chaussee am südwestlichen Stadtrand, war früher eine Kneipe. Und da es in Neuruppin zu dem Zeitpunkt kein Bordell gab, entdeckten die Jungs um Olaf Kamrat, das ist eine Marktlücke. Sie renovierten also das heruntergekommene Haus, bauten es aus und eröffneten offiziell eine Gaststätte mit Zimmervermietung, so nannten sie das. Und zwar unter dem Namen Monikas Freunde. Und in drei Zimmern im ersten Stock mussten Frauen aus Rumänien, der Ukraine und Weißrussland dann anschaffen.
Doch im Winter 2003 gibt es einen heftigen Streit in diesem Bordell. Ein Streit zwischen einem Angestellten und dessen Freundin. Die lässt den Mann dann einfach stehen, steigt ins Auto und fährt in ein Dorf, nicht weit von Neuruppin entfernt. Da leben ihre Eltern. Und gerade als die Familie dann beim Abendessen sitzt, passiert es, ein Stein fliegt durchs Fenster.
Die Eltern vermuten sofort, dass der Freund der Tochter dahinter stecken würde. Sie rufen also die Polizei. Was dann passiert, schildert Oberstaatsanwalt Frank Winter.
Daraufhin erschienen zwei Polizeibeamte und die Geschädigte verweigerte jegliche Aussage, als sie den einen Polizeibeamten erkannte. Daraufhin wurde weitere Polizeibeamte zum Tatort gerufen und es stellte sich heraus, dass die Geschädigte der Auffassung war, der erst erschienene Polizeibeamte sei ein Informant des späteren Bandenchefs von XY. Deswegen hatte sie schlicht und einfach Angst.
Ja, das muss man sich mal vorstellen. Da kommen zwei Polizisten, die einen eigentlich unterstützen sollen, die einem helfen sollen. Und dann denkst du, halt, den einen kennst du doch. Der steckt doch mit dem Bordellchef unter einer Decke. Was, wenn der dich jetzt verrät?
Das ist ein bisschen wie im Krimi. Aber auch wenn die junge Frau weiter keine Aussage machen will, dieser Vorfall wird letztendlich zum Auslöser, dass endlich Ermittlungen gegen diese XY-Bande gestartet werden.
Denn der Bericht von diesem nächtlichen Vorfall kommt auf den Tisch von Frank Winter. Wir haben ihn gerade gehört. Er ist damals, also 2003, in der Staatsanwaltschaft Neuruppin Leiter der Schwerpunktabteilung Korruption. Was er in dem Bericht erfährt, macht ihn stutzig. Warum hat die Frau so auffällig auf diesen einen Polizisten reagiert? Sollte der tatsächlich zur XY-Bande gehören, ihr Tipps geben? Vielleicht sogar Razzien verraten?
Immer wieder waren einzelne Mitglieder der Gruppe in der Vergangenheit vor Gericht gestellt worden. Mal wegen Körperverletzung, mal wegen unerlaubtem Besitz von Ecstasy-Pillen, Marihuana oder Anabolika. Meist waren sie aber mit geringfügigen Strafen davongekommen.
Aber jetzt steht da ein ungeheuerlicher Verdacht. Sollte die Gruppe ihre Leute wirklich direkt in der Polizei haben, das wäre dann doch eine ganz neue Qualität.
Und es stellt sich natürlich die Frage, zu welchen Neuruppiner Behörden hat diese Gruppe denn noch Kontakte? Handelt es sich sogar um eine kriminelle Vereinigung?
Die Staatsanwaltschaft in Neuruppin bittet jetzt das LKA Brandenburg, also das Landeskriminalamt, um Hilfe. Dort wird die Ermittlungsgruppe Eiche gebildet. Wie es zu dem Namen kam, erklärt Frank Winter.
Eiche hat eher nichts mit der XY-Bande an sich zu tun, sondern das war eine spontane Idee der leitenden Kriminalbeamten, die sich im Vorfeld Neuruppin angesehen hatten und unter anderem dann auch auf die Friedenseiche hier im Stadtzentrum gestoßen waren und meinten, das wäre ein toller Name, der auch nicht so in unmittelbarer Verbindung steht, dass man sofort dahinter kommt, was wir eigentlich tun.
Tja, und Friedenseiche ist auch ein doppeldeutiges Symbol in dem Fall, wenn es um so einen besonderen Fall geht, in dem vieles ja nicht friedlich war. Denn wer der Bande in den Weg kam, wurde auch schon mal bedroht und etwas härter angefasst.
Bis zu 20 Polizisten haben in der Ermittlungsgruppe gearbeitet. Natürlich werden jetzt die Telefone der Bande überwacht und man versucht, verdeckte Ermittler in diesen Freundeskreis einzuschleusen, wobei beim ersten Versuch dann doch einiges schief ging.
Kann man wohl sagen. Achim, so der Name des verdeckten Ermittlers, taucht eines Abends in diesem Blue Banana auf. An diesem Auftritt kann sich Olaf Kamrat, der Pate, bis heute erinnern. Denn Achim passt überhaupt nicht dorthin.
Ja, dieser Achim, das muss man sich ja vorstellen, Frankies Bar war ja so ein bisschen verruchter so gewesen, ne? So ein bisschen so. Und dann kommt da ein Typ dann so mit Sakko, kommt dann in Frankies Bar rein und erkundigt sich dann, ob es hier irgendwo einen Immobilienmakler da hat. Und das war wahrscheinlich sein Einstieg gewesen, um irgendwie in Kontakt zu kommen mit uns. Und da haben wir natürlich schnell mitgekriegt, haben wir gesagt, der übernachtet bei Letto und fragt, in dieser Kneipe, kommt hier in die Schäferstraße, geht in die Kneipe rein und fragt, ob man einen Immobilienmakler kennt. Hätte er ja gleich bei Letto fragen können oder irgendwo anders. Und in dem Moment ist er schon aufgeflogen. Und dann haben wir noch ein bisschen ausgefragt, dann war er plötzlich Weinhändler aus Mainz. Und da wir gut Weinhändler kannten in Neuruppin, der hat ihn noch mal ab und zu mal ein paar Fragen gestellt gehabt. Dann hat sich auch herausgestellt, dass er davon auch nicht viel Ahnung hatte. Und dann war das eigentlich klar gewesen, dass das verdeckter ist.
Ja, das heißt, keine Chance für Achim. Trotzdem versucht er eine Zeit lang noch etwas über die Drogengeschäfte der Gruppe in Erfahrung zu bringen. Vergeblich, dann wird er am Ende abgezogen.
Auch die Telefonüberwachung bringt zunächst keine brauchbaren Erkenntnisse. Offenbar war die Clique einfach darauf vorbereitet. Man war sehr vorsichtig und hat nichts Verdächtiges am Telefon besprochen. Trotz Überwachung, die Bande fühlte sich einfach sicher.
Und es wird weiter richtig Geld verdient in dieser Zeit. Olaf Kamrat sagte später einmal genau über diese Monate, die Sonne schien uns aus dem Arsch. Und er hat noch immer nicht genug. Jetzt will er in die Politik.
Geld ist schön, gepaart mit Macht, aber noch schöner, muss sich der Chef der XY-Bande gedacht haben, denn ihn zieht es jetzt in die Kommunalpolitik. Im Herbst 2003 wird Olaf Kamrat, der dynamische Jungunternehmer, in die CDU aufgenommen und er plant dann Großes. Einen Yachthafen am Ruppiner See will er bauen lassen, ein 10-Millionen-Euro-Projekt. Bald sitzt er dann auch für die CDU im Finanz- und Hauptausschuss und da werden dann auch wirklich alle wichtigen Entscheidungen für die Stadt getroffen. Aus dem Kokaingeschäft hat er sich übrigens in der Zeit zurückgezogen. Das erledigen andere aus der Gruppe weiter.
Doch auch wenn die Gruppe nach außen weiter dicht hält und man sich nicht in Gefahr fühlt, die Ermittler stoßen auf immer mehr Belege für eine mafiöse Struktur der Gruppe. Oberstaatsanwalt Frank Winter fühlt sich in dieser Zeit immer mehr an den Bestseller Der Pate erinnert, dem es wie bei der XY-Bande um Geld, Macht und Einfluss geht und in dem die Familie alles ist.
Ich habe tatsächlich während der Ermittlungen das Buch Der Pate gelesen und Monat für Monat kam immer mehr die Erkenntnis hoch. Offensichtlich hatte der Chef der XY-Bande dieses Buch auch gelesen oder es jedenfalls nachgelebt in Teilen.
Tja, und die Bandenmitglieder, die fühlen sich so sicher, dass sie von dem, was dann an diesem 18. August 2004 passierte, völlig überrumpelt wurden. Die Staatsanwaltschaft hatte es tatsächlich geschafft, diesen Termin geheim zu halten. Nichts ist da nach draußen gedrungen. Am Abend dieses 18. August sitzen Olaf Kamrat und 6 weitere Mitglieder der XY-Bande in Untersuchungshaft.
Auch dem Leiter des Grundbuchamtes Roger Rocco G., dem korrupten Polizisten Toni und der Mitarbeiterin der Stadtverwaltung drohen Haftstrafen. Ein Filz aus Korruption und Vetternwirtschaft wird jetzt sichtbar. Der Begriff Untersuchungshaft zeigt genau, was jetzt nach der Verhaftung der Hauptbeschuldigten passiert. Es werden mehr als 100 Zeugen vernommen, 120.000 Datensätze aus den abgehörten Telefongesprächen ausgewertet und man entdeckt ein weit verzweigtes Kontennetz bis in die Schweiz und nach Spanien. Neuruppin bestimmt jetzt als Korruppin die Schlagzeilen.
Und ausgerechnet in dieser angespannten Situation soll nun gewählt werden, und zwar ein neuer Bürgermeister. Jens-Peter Golde ist der Kandidat für die Wählervereinigung Pro Ruppin. Und dem ist klar, dass unter diesen Umständen kein normaler Wahlkampf möglich ist. Warum, hat er uns so erklärt.
Es war in dem Moment kein normaler Wahlkampf mehr, weil wenn jemand kam und Interviews mit den Wahlkämpfern machen wollte, dann ging es um Wirtschaft, um Tourismus, um Stadtentwicklung. Aber die letzte Frage war immer, wie gehen Sie damit um, dass Neuruppin die korrupteste Stadt Deutschlands ist und dass Sie ein Drogenproblem haben? Es gab ja auch Autobesitzer, die hatten durch Zufall in ihrem Nummernschild ein X oder ein Y. Die sind zum Zulassungsamt gegangen und haben sich ein neues Nummernschild geholt, weil sie das nicht ertragen haben, dass jeder sie daraufhin ansprach, aha, sie sind hier Neuruppiner und X oder Y, haben die damit was zu tun?
Ja, wie lässt sich das ramponierte Image einer Stadt wieder aufpolieren? Diese Frage treibt Jens-Peter Golde um, als er dann tatsächlich die Wahl gewinnt, beschließt das Stadtparlament eine Mitgliedschaft bei Transparency International. Das ist eine Nichtregierungsorganisation, die weltweit in über 100 Ländern tätig ist und sich dem Kampf gegen die Korruption verschrieben hat. Ab dann galt dann in Neuruppin die Devise Null Toleranz bei Abgeordneten.
Im Prozess gegen die XY-Bande, der jetzt bevorsteht, werden sich auch einige Mitarbeiter aus dem Rathaus verantworten müssen. So viel ist jetzt schon klar. Und dieser Prozess ist kein Selbstläufer. Deshalb werden weitere Beweise gesammelt und Zeugen vernommen. Die Vorbereitungen dauern fast 8 Monate.
Eines ist aber trotz der langen Zeit ganz offensichtlich schon. Dieser Prozess wird Geschichte schreiben. Es wird das bis dahin größte Verfahren gegen organisierte Kriminalität im Osten Deutschlands sein. Der Prozess und seine Vorbereitungen versetzen Neuruppin und das Landgericht in einen Ausnahmezustand. Weil es im Gericht nämlich nur 3 Gewahrsamszellen gibt, Untersuchungshäftlinge, aber auch während eines Prozesses getrennt voneinander untergebracht werden müssen, werden zusätzlich 4 mobile Gefängniszellen auf dem Hof des Gerichts aufgestellt.
Und es geht noch weiter. Selbst der größte Verhandlungssaal im Landgericht Neuruppin ist zu klein für diesen Mammutprozess. Um 9 Angeklagten, 18 Verteidigern und zahlreichen Journalisten und Zuschauern Platz zu bieten, wird der Raum komplett umgebaut. Und auch das ist neu. Wachtmeister aus anderen Amtsgerichten müssen aushelfen, damit im Saal Ordnung und Sicherheit gewährleistet werden kann.
Als der Prozess dann am 3. Mai 2005 beginnt, ist der Saal proppenvoll. Die Sicherheitsvorkehrungen werden verschärft, einige Zeugen sogar in kugelsicheren Westen vorgeführt. Die Journalistin Katrin Gottwald ergattert dann auch einen der raren Presseplätze und begleitet diesen Prozess in den kommenden Monaten. Sie erzählt uns, wie sie das Verfahren erlebt hat.
Es war tatsächlich der größte Prozess in der Geschichte des Neuruppiner Landgerichts bis heute. Hat es keinen Prozess gegeben mit so vielen Angeklagten, so vielen Strafverteidigern, einem so großen Publikumsinteresse. Für damalige Verhältnisse war Neuruppin und das Landgericht total im Ausnahmezustand.
Am Anfang des Prozesses sind zunächst 20 Verhandlungstage angesetzt. Am Ende werden daraus 83. Insgesamt 17 Monate wird gegen die Mitglieder der XY-Bande und andere Tatverdächtige verhandelt. Allein die Anklageschrift ist 95 Seiten dick.
Ja, und die Vorwürfe, die da aufgelistet sind, die haben es in sich. Bildung einer kriminellen Vereinigung, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Bedrohung, Erpressung, Körperverletzung, Urkundenfälschung. Es ist noch nicht zu Ende. Illegales Glücksspiel, Steuerstraftaten und so weiter und so weiter. Die Ermittlungsakte hat tatsächlich 20.000 Seiten umfasst.
Ja, und die Beweislage scheint auf den ersten Blick erdrückend, aber die Staatsanwaltschaft hat ein Problem.
Die Angeklagten hatten ja vereinbart zu schweigen. Sie wirkten auf uns zugleich auch sehr entschlossen. Also entschlossen, dieses Verabredete, wir schweigen, wir sagen hier gar nichts, wir warten erst mal ab, was man uns nachweisen kann, auch durchzuziehen.
Tatsächlich hatten sich die Angeklagten vorher abgesprochen, zum Beispiel, wer welche Tat auf sich nehmen würde, wenn es wirklich mal zu Verhaftungen käme. Womit sie aber nicht gerechnet haben, es gibt dann doch welche, die brechen diese Verabredung und bieten sich als Kronzeugen an in der Hoffnung auf eine mildere Strafe.
Denn insgesamt 3 Mitglieder dieser XY-Bande packen dann doch aus, trotz angeblicher Morddrohung. Sie waren zwar eher Randfiguren und gehörten da nicht zum harten Kern, sie wussten aber einfach genug, um die anderen belasten zu können. Gerade was diesen Vorwurf des illegalen Glücksspiels betraf, wo die Beweislage ziemlich dünn war in dem Prozess. Hier können Sie nämlich genau erklären, wie das Betrugssystem funktioniert hat.
Ja, und das System war eigentlich relativ simpel. In den Spielotheken der Bande standen sogenannte Tokenautomaten, die eigentlich reine Vergnügungsspiele anboten. Das heißt, wenn man gewonnen hatte, wurden die Token, die Spielmarken zum Weiterspielen ausgeworfen. Der Eintausch dieser Marken gegen Geld aber, der war streng untersagt.
Tja, aber in den Casinos der Bande wurde dieses Verbot mit einem Trick umgangen. Die Spielmarken hatten hier einen heimlichen Wert, und zwar von 5 Euro pro Marke. Man konnte mit ihnen also nicht nur einfach weiterspielen, sondern sich am Ende eine mögliche Gewinnsumme auszahlen lassen. Was die Spieler natürlich dazu motivierte, mehr Geld zu investieren, weil man ja wirklich etwas gewinnen konnte, für die Bande ein Millionengeschäft.
Klar, denn die konnte ihre Gewinne ohne Vergnügungssteuer einstreichen, weil ja offiziell gar nicht um Geld gespielt wurde. Ein äußerst lukratives Betrugsmodell, denn die Bande betrieb in insgesamt 8 Spielotheken eine Vielzahl dieser Automaten.
Auch die wahren Dimensionen des Kokainhandels werden vor Gericht aufgedeckt. Ein Zentner Kokain hatte die Bande zwischen 1998 und 2003 umgesetzt. Die Gewinne lagen auch hier im 6- bis 7-stelligen Bereich, so die Schätzung. Sie wurden an der Steuer vorbei natürlich auf ein verzweigtes Kontonetz geschleust oder durch die Investition in Immobilien gewaschen und damit legal gemacht.
Am Ende kann die Staatsanwaltschaft den Angeklagten insgesamt 433 Straftaten mit 12.000 Einzelhandlungen nachweisen. Nur mit dem schwersten Vorwurf, nämlich dem der Bildung einer kriminellen Vereinigung, da kommen die Ankläger nicht durch.
Ja, denn die Verteidiger widerlegen diese Behauptung und sprechen einfach nur von einem Freundeskreis, der sich da gebildet hätte und einfach nur gemeinsam Geschäfte betrieb.
Ja, das war ja ohnehin die Außendarstellung der Truppe. Wir sind alles nur Freunde, alles nur nette Geschäftsfreunde. Und während des Prozesses, da sitzen die Freunde übrigens alle in der Strafvollzugsanstalt Vulko, einem Ortsteil von Neuruppin, ein Knast, dem sie ein paar Jahre zuvor noch mit großer Geste Sportgeräte gespendet hatten. Das ist schon kurios.
Tja. Auf den Zuschauerbänken im Gericht sitzen jeden Tag viele Neuruppiner, die verfolgen das. Und sie können kaum glauben, was sie da hören. Doch auch wenn in der Verhandlung all die Gerüchte der vergangenen Jahre ja bestätigt wurden, all das, was sie über Rauschgifthandel und illegaler Prostitution da gehört hatten, vielen Menschen fällt es trotzdem schwer, diese alten Beziehungsgeflechte, die es ja gab, einfach aufzugeben.
Klar, von der XY-Bande und ihren Gefälligkeiten haben ja durchaus einige in der Stadt profitiert, auch bei der Vergabe von Bauaufträgen zum Beispiel. Jens-Peter Golde, der neue Bürgermeister, der jetzt aufräumen will, auch beim Thema Korruption, beim Thema eine Hand wäscht die andere, wird plötzlich als Nestbeschmutzer beschimpft.
Dass jemand von hier, der seine Urgroßmutter schon auf dem Friedhof zu liegen hat, Bürgermeister nach diesem XY-Skandal geworden ist. Dass er also jeden kannte und auch genau wusste, wo man anhaken muss. Das haben mir viele übel genommen, gesagt, du bist mein Schulfreund und lässt mich jetzt hier einfach so im Regen stehen. Ich habe doch immer die Aufträge gekriegt, warum denn nicht weiter? Und dass dann eben einige Sachen weggebrochen sind, auch Freundschaften kaputt gegangen sind, das musste man dann in Kauf nehmen, weil anders wäre es nicht gegangen.
Oberstaatsanwalt Frank Winter erinnert sich, dass einige Neuruppiner im Prozessverlauf nicht gerade freundlich auf die Anklage reagiert haben, auf die Argumente der Anklage. Auch hier fiel der Begriff Nestbeschmutzer.
Denn offenbar gab es immer noch einige, die da dachten, das sei doch alles nicht so schlimm, das passiere doch überall.
Es gab auch Äußerungen wie, die Neuruppin hat ein Problem, aber das Problem ist die Staatsanwaltschaft und ähnliche Geschichten eben. Auch solche Sachen spielten natürlich in dem Prozess eine Rolle, aber es gab auch die tragische Seite. Es gab eben auch Zeugen, die durch die Drogensucht alles verloren hatten, die gescheiterte Existenzen waren, klassische Opfer am Ende. Oder die bestochenen Amtsträger, die vor einem Haufen Scherben standen, weil sie plötzlich keinen Job mehr hatten, ja, und sehr stark bereuten.
Dieser bis heute immer noch sehr besondere Prozess endet am 12. September 2006. Zur Verkündung des Urteils ist der Saal 1 des Landgerichts Neuruppin bis auf den letzten Platz gefüllt. Der Vorwurf der kriminellen Vereinigung muss fallen gelassen werden. Alle anderen Anklagepunkte der Staatsanwaltschaft, Drogenhandel, verbotenes Glücksspiel, illegale Prostitution, Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Bestechung, all das kann am Ende bewiesen werden.
Und das dauert dann auch, diese Beweisführung. Fast 4 Stunden wurde das Urteil verkündet. Oftmals wird so ein Urteil dann nur mit einer Heftklammer zusammengehalten. In diesem Fall musste das Urteil gebunden werden, denn es hatte zum Schluss 400 Seiten.
Ja, und Katrin Gottwald, die Journalistin der Märkischen Allgemeinen Zeitung, sitzt auch an diesem letzten Tag mit im Verhandlungssaal. Sie ist dabei, als die Angeklagten zu insgesamt 55 Jahren Gefängnis verurteilt werden. Olaf Kamrat, der Kopf der XY-Bande, muss für 12 Jahre hinter Gitter.
Die Jungs haben bis zum Schluss gedacht, dass sie dort mit einem blauen Auge davon kamen. Und nach der Urteilsverkündung durfte ich noch mal in der Vorführzelle mit Olaf Kamrat ein letztes Interview führen, bevor er dann tatsächlich für über 10 Jahre in den Knast musste. Und er war völlig erschüttert. Er war völlig erschüttert und geschockt, weil ihm in dem Moment klar wurde, dass sein kleiner Sohn ohne ihn aufwachsen würde und dass seine Verlobte möglicherweise keine 10 Jahre auf ihn warten wird. Ihm wurde in dem Moment klar, dass jetzt tatsächlich die volle Konsequenz seiner Handlung auf ihn zukommt.
Die Angeklagten sind jetzt also ordentlich verurteilte Straftäter und werden dann auf Haftanstalten in Brandenburg und Berlin verteilt. Olaf Kamrat kommt nach Luckau. Das ist ein Hochsicherheitsgefängnis für sogenannte Langstrafler, also alle, die über 5 Jahre Haft bekommen. Von den 12 Jahren Urteil, das er erhalten hat, hatte er schon 1,5 Jahre in Untersuchungshaft verbüßt, bleiben also noch ein bisschen mehr als 10. Bei guter Führung könnten es 7 Jahre werden, aber trotzdem fernab von der Familie und von einem normalen Leben.
Ich denke nicht, dass man für einen Straftäter in einer solchen Situation Mitgefühl haben muss, weil es war ja seine eigene Entscheidung, seine eigene Gier, die ihn zum Verbrecher werden ließ. Aber dafür kann sein Sohn ja nichts. Und was das für ein Kind bedeutet, wenn der eigene Vater ins Gefängnis geht, kann man vielleicht ahnen, wenn man diese Zeilen hört, die der 5 Jahre alte Felix seinem Vater ins Gefängnis schrieb.
Lieber Papa, vermisse dich so sehr. Ich möchte, dass du mit mir im Bettchen kommst, bis ich schlafe. Vorher will ich noch ganz viel rumtoben und Faxen machen. Papa, wann kommst du endlich wieder? Hast du etwas Böses getan? Und Mama sagt, dass du Deutschland Geld gestohlen hast. Ich habe dich trotzdem immer lieb. Ich vermisse dich, Papa.
Olaf Kamrat beginnt während seiner Haftzeit dann ein Studium, und zwar der Immobilienwirtschaft. Wegen guter Führung wird er denn 2013 entlassen, nach 2/3 der Strafe.
Den Brief seines Sohnes hat er gemeinsam mit vielen Fotos, Zeitungsartikeln und anderen Erinnerungen an diese nicht gerade rühmliche Zeit in seinem Leben aufbewahrt. Nicht, weil er irgendwie stolz darauf wäre, im Gegenteil, er will nicht vergessen.
Man hat Scheiße gebaut, das war jetzt alles ein richtiger Mist, aber vielleicht hast du auch deine Enkel davor bewahrt. Vielleicht bewahrst du andere Generationen jetzt in deiner Familie davor, sowas zu machen, mit diesem mahnenden Ergebnis, was du eben bei rauskam, wo du sagst, ey, da gibt es so viele Sachen, die du machen kannst, legal, das brauchst du gar nicht. Weißt du? Und damit sowas nicht passiert und damit auch nicht dein Sohn oder dein Enkel dir mal so eine Briefe schreibt, passt immer schön auf. Ne? Ja. So ist es.
Der Mann, der früher der Pate von Neuruppin war, hat inzwischen seine Verlobte geheiratet und lebt mit ihr und dem gemeinsamen Sohn in seiner Heimatstadt. Auch fast alle anderen Bandenmitglieder haben den Weg zurück in ein normales Leben gefunden. Inzwischen sind die meisten von ihnen Mitte oder Ende 50. Das Ganze liegt 20 Jahre zurück.
Und auch wenn es 20 Jahre zurückliegt, viele in Neuruppin erinnern sich an diese Zeit, als die Stadt ja noch den Ruf von Klein Palermo hatte. Auch noch Jahre nach dem Ende des Prozesses gegen die XY-Bande wurden andere Personen verurteilt mit Freiheitsstrafen bis zu 10 Jahren. Und dann gab es auch noch weitere Verfahren.
Ja, und eines davon richtete sich gegen den früheren Chef der Stadtwerke Neuruppin, der illegal Geld an den kleinen Sportverein MSV Neuruppin weitergeleitet hat. Der Mann, ein durchaus prominenter Bürger der Stadt, wird wegen schwerer Untreue zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. In einem Zivilverfahren fordern die Stadtwerke damals sogar das veruntreute Geld von ihrem ehemaligen Chef zurück. Ende 2009 nimmt er sich das Leben.
Einige in Neuruppin sagen damals, der Mann sei in den Tod getrieben worden. Von der Stadtführung, von der Justiz, von den Medien.
Andere Neuruppin aber blicken versöhnlicher auf die vergangenen Jahre zurück. Für sie war die Aufarbeitung der gewaltigen Korruptionsaffäre um die XY-Bande wichtig. Das sieht auch Oberstaatsanwalt Frank Winter so, der bis heute am Landgericht Neuruppin arbeitet.
Ich glaube auch, Neuruppin ist sehr viel sensibler geworden. Sensibler gegenüber all diesen kriminellen Phänomenen, die Gegenstand des sogenannten XY-Verfahrens waren. Von daher glaube ich, ein Verfahren in dieser oder ein kriminelles Tun in dieser Dimension wie über einen so langen Zeitraum, über mehrere Jahre hinweg, wäre unter den heutigen Bedingungen wahrscheinlich eher nicht mehr möglich, weil eben die Sensibilität sehr viel größer ist in der Stadt, als sie es zum damaligen Zeitpunkt war. Ansonsten war es tatsächlich so, dass es nichts Vergleichbares gegeben hat in den letzten 20 Jahren. Weder vom Inhalt her, noch von der Anzahl der Beschuldigten her, noch von der Komplexität des Verfahrens gab es nichts, was auch nur annähernd diese Größenordnung hatte.
Was bleibt, ist die Erinnerung an einen der vielleicht größten Kriminalfälle der Nachwendezeit im Osten, als eine Handvoll junger Männer davon träumte, mit allen Mitteln, legalen und illegalen, schnell reich zu werden. Sie stiegen hoch und fielen tief und rissen dabei eine ganze Stadt mit in den Abgrund.
Das war die Geschichte der XY-Bande. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen wir an der Stelle. Sie können das alles übrigens auch als Fernsehreportage sehen. Ein Täter-Opfer-Polizei-Extra gibt es in der ARD-Mediathek. Und wir verlinken das natürlich für Sie in unseren Shownotes. Wir sind im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und in 2 Wochen geht's hier weiter mit einer neuen Folge.
Und da sprechen wir über den Mord an einem 12 Jahre alten Mädchen. Der Tatort der Pinower See im Naturpark Schlaubetal im Osten Brandenburgs. Der Hauptverdächtige ein Fleischer aus den nicht weit entfernten Guben. Doch war dieser Mann wirklich der Täter? Seine Anwälte, unterstützt von einem reichen Gönner, ziehen beim Prozess alle Register, um eine Verurteilung zu verhindern.
Wird also wieder spannend. Bis dahin alles Gute. Wer noch mehr von uns hören möchte, im Visier gibt es natürlich in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und als Videoformat natürlich bei YouTube, nicht zu vergessen. Wenn es Ihnen heute gefallen hat, kein Problem, freuen wir uns wie immer über eine gute Bewertung und freundliche Rezension. Danke, dass Sie heute bei uns waren.
Ja, das war's. Danke auch von mir. Eins bleibt noch wie immer am Ende zu sagen: Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie jetzt noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg, ist eine Produktion des RBB. Manuskript Gabriele Dinecke, Redaktion Jörg Simon, Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.